SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Künstlerhaus Edenkoben. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Aus der Jury der SWR-Bestenliste sind heute zu Gast Martina Leubli, Literaturredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung, Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin, Literaturkritikerin, unter anderem für die österreichische Tageszeitung Der Standard. Ihre Rezensionen sind aber auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen. Und Jörg Margenau, freier Literaturkritiker, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und den Deutschlandfunk. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Antje Keil und Sebastian Miro lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im November. Es ist der neue Roman der 1983 in Kassel geborenen Schriftstellerin Jana Volkmann. Der beste Tag seit langem heißt das Buch aus dem Wiener Residenzverlag. 2 Frauen, nämlich Maya und ihre Nichte Cordelia, befinden sich am Anfang des Romans auf dem Heimweg aus der Wiener Innenstadt in ihr Vorstadthäuschen, als plötzlich ein herrenloses Pferd auftaucht. Daniela Striegel, wie reagieren die beiden?
Positiv überrascht, aber auch etwas hilflos. Denn dieses Pferd läuft ihnen sozusagen zu. Es ist ein buchstäblich abgehalftertes Pferd. Das heißt, es schaut nicht gut aus und ist offenbar ein ausgedienter, entlaufener Ferkergaul. Das folgt ihnen dann einfach in ihre Villa, quer durch die Stadt. Und dort müssen sie sich überlegen, wie sie das Pferd unterbringen. So ähnlich wie Pippi Langstrumpf ihr Pferd auf der Veranda untergebracht hat, bringen sie es im Garten unter.
Wir erfahren noch einiges über Cordelia und die Tante. In was für einer Lebensgemeinschaft hausen die dort am Rande der Stadt? Das ist doch auch eher ungewöhnlich, oder?
Ja, das Haus, der Garten, die haben auch schon bessere Zeiten gesehen. Das ist etwas, was die Tante geerbt hat. Die Tante ist eine freischaffende Schriftstellerin, aber nicht eine Kreative, sondern eine, die Interviews transkribiert, abschreibt, verbessert. Und eigentlich hat sie sich so ein bisschen zurückgezogen aus dem Leben der Stadt. Und man könnte sagen, ihre Nichte ist ihr auch zugelaufen. Denn die hat sie von ihrer Schwester sozusagen übernommen. Die Schwester ist gestorben und der Vater hat sich offenbar nicht um dieses Kind kümmern wollen. Und zwischen den beiden herrscht auch so eine gewisse spröde Sympathie.
Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass das Pferd auch bald einen Namen bekommt, nämlich Isidora wird es genannt. Und um einen Eindruck von der Prosa von Jana Volkmann zu bekommen, hören wir nun einen kleinen Ausschnitt. Es liest Antje Keil. Bitte sehr.
Hätte ich Isidora beschreiben müssen, nicht wie sie aussah, wie sie sich bewegte, welche Krankheiten oder Versehrtheiten sie mit sich trug, sondern ihre Persönlichkeit, so hätte ich damit bei ihrer Diebesehre beginnen müssen, die unsere um Längen schlug. Für uns würde sie immer das sich selbst klauende Pferd bleiben, eine Davonstehlerin. Zärtlich war sie und makellosen Herzens, aber sie nahm, was ihr nicht gehörte, mit einer Selbstverständlichkeit einer zum Diebstahl geradezu Geborenen. Nichts besaßen wir mehr allein, seit wir sie hatten. Das Grundstück überschrieben wir ihr, alles, was wuchs, ging über in ihren Besitz, die Sträucher und Beete und vor allem zur Gänze der Rasen. Wir gaben ihr die Hälfte unserer Frühstücksbrote, ließen sie vom Kuchen probieren, bissen in einen Apfel und überließen ihr den Rest. Sie trank aus der Regentonne, wie es ihr beliebte, stieß täglich den Eimer mit sauberem Leitungswasser um, kaute Koniferen, Schnittlauch und Klee. Es hätte uns kränken müssen, dass unsere Zuneigung nur ein weiterer Eintrag in ihrer langen Liste von Diebesgütern war, gleichzusetzen mit mundgeraubtem Fallobst. Ihr Bravourstück jedoch, der Raub ihrer eigenen Freiheit gewesen sein musste, vollzogen unter niemandes Augen in der Stille der Nacht. Und dass sie sich dann ausgerechnet dorthin gestohlen hatte, wo unser Weg den ihren kreuzte, was niemand hatte vorhersagen können, das war reines Glück gewesen. Neben Raffinesse, die zweite Zutat zu einem gelungenen Raubzug. Wir weigerten uns, das Ganze als einen Pferdediebstahl im klassischen Sinne zu betrachten und sahen darin vielmehr einen Beweis für den sagenhaften Verstand des Pferdes selbst. Denn die moralische Verrohung, die man für einen so besonders ehrenrührigen Diebstahl wie den Pferdediebstahl aufzuwenden hatte, trauten wir uns nicht zu. Unterdessen gingen Gerüchte um, ein Raunen in den täglichen Nachrichten, ein neues Gesprächsthema, das die Leute beim Einkaufen und Spazieren bei Laune hielt und das uns aus so vielen Richtungen zu Ohren kam, dass wir keinen Ursprung mehr ausmachen konnten. Etwas stimmte nicht mit den Tieren. Überall verweigerten sie ihre Dienste, oft rissen sie aus. Sie flohen durch Abluftschächte, stürzten sich in die Kanalisation, nutzten jede offene Schleuse. Es klang erst wie ein Witz. Noch eine letzte Meldung fürs Sommerloch.
Antje Keil las aus Der beste Tag seit langem von Jana Volkmann, erschienen im Residenzverlag, Platz 5 der SBR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Martina Leubli, die Tiere verweigern ihre Dienste, entwickeln jedenfalls ein Eigenleben, das nicht unbedingt in ihrer Natur liegt. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema dieses Romans. Was erfahren wir denn über die Ursache dieser Entwicklung und in welcher Tonlage wird von diesen skurrilen Geschehnissen erzählt?
Also die Tonlage, die die Autorin wählt, ist eine Mischung zwischen märchenhaft, zu Beginn eben dieses Pferd. In den Märchen können Menschen ja mit Tieren sprechen und es ist eine Begegnung zwischen Mensch und Tier. Und man denkt, ja, vielleicht ist da etwas wie Vertrautheit, aber gleichzeitig merken die beiden Frauen dann auch, wie fremd ihnen das Pferd ist. Und dieses Raunen, die Tiere, die plötzlich zum Beispiel den Zoo verlassen. Es gibt Ratten, die das Labor fliehen. Es gibt Hunde, die plötzlich weglaufen. Also die Tiere scheinen die Menschen zu fliehen, was natürlich wiederum von einem Bruch des Vertrauens zwischen Mensch und Tier zeugt. Also da ist was aus den Fugen geraten und da sind wir dann eben nicht mehr beim Märchen, sondern bei der Gesellschaftskritik.
Wenn Tiere sich anders verhalten, als die Menschen das für sie vorgesehen haben, dann denkt man vielleicht auch an George Orwells Animal Farm. Da gibt es ja auch so eine Verdrehung, Georg Margenauer. Wie überzeugend spielt nun Jana Volkmann diese, sagen wir mal, literarische Versuchsanordnung durch?
An Orwell habe ich auch gedacht oder ich habe gehofft, es könnte sowas sein, wurde dann aber doch mehr und mehr enttäuscht. Weil in dem Buch zwar viel über Tiere gesprochen wird, aber die Behauptung, dass es dann tatsächlich um die Befreiung der Tiere ginge, eigentlich nicht eingelöst wird. Also man erfährt zwar, da verschwinden Tiere, die stürzen sich irgendwo hin oder aus dem Labor entwischen sie oder die Schrecken aus dem Zoo sind plötzlich weg. Aber das war's dann auch. Und auch das Pferd steht doch eigentlich ziemlich dämlich rum die ganze Zeit. Und es geht eher darum, dass die Menschen und auch die beiden Frauen, die sich dem Pferd widmen, gar nicht so richtig wissen, wie man mit den Tieren umgeht. Also wenn es ein Buch über die Befreiung der Tiere sein soll und gar gesellschaftskritisch, dann scheint mir das doch eher so dahin behauptet zu sein und sich in der sehr schönen Idee, die die Autorin hatte, nämlich darüber zu schreiben, dass die Tiere tatsächlich mal rebellieren. Das könnte man ja wirklich ausfantasieren. Aber da kommt dann doch leider sehr, sehr wenig. Also ich fand es, je länger ich gelesen habe, dann doch auch umso enttäuschender, dieses Buch, weil es die Möglichkeiten, die drinstecken im Thema, dann eigentlich überhaupt nicht ausfüllt.
Ja, ich sehe das ganz anders. Ich finde es nicht nur eine schöne Idee, sondern auch, wir haben es ja gehört, eine schöne Sprache. Also ich glaube, das Buch wirkt vor allem durch seine poetische, aber manchmal auch ironisch distanzierte Sprache. Und da bin ich jetzt eigentlich schon bei dem, was ich da anders sehe in Bezug auf das Thema. Also wäre es ein Buch über die Befreiung der Tiere, dann würde ich das eher als Manifest kritisieren. Es ist aber kein Manifest, es ist ein Roman. Und gerade das hat mir gut gefallen. Also dass hier gezeigt wird, dass die Tiere letzten Endes fremd bleiben, und dass es vielleicht auch um die Befreiung der Protagonistinnen geht und nicht nur die Befreiung der Tiere in erster Linie. Zweimal wird die Tante, die Maya Stirner heißt, so wie der Philosoph Stirner, der für individualistischen Anarchismus bekannt war, zweimal wird sie gebissen. Also es funktioniert nicht so mit der Sympathie zwischen Mensch und Tier. Und ich glaube, das ist das Thema von Jana Volkmann und das verfolgt sie mit viel Humor. Also es ist kein todernstes Buch, das jetzt irgendwie auf die Barrikaden steigt und sagt, wir sollen die Tiere alle aus den Legebatterien und Schlachthöfen befreien. Aber natürlich ist das Thema etwas, das die umtreibt. Es ist kein Zufall, dass dieses Thema gewählt ist. Es wird nicht bloßgestellt, es wird nicht irgendwie diskreditiert, es wird ernst genommen.
Also ich sehe schon eine Idee. Das ist allerdings weniger die Befreiung der Tiere als die Verwilderung der Menschen, die eben im Kontakt mit diesen Tieren plötzlich ihre Gewohnheiten aufgeben. Das sieht man auch schön am Haus, wie die Tür offen bleibt. Plötzlich das Pferd ist im Garten, plötzlich sind überall Strohhalme zu finden, sogar im Kühlschrank. Irgendwann eben beißt das Pferd zu und ist dann sogar im Haus. Also diese Grenze, die ist labil. Das hat mir gut gefallen, wie diese Idee auch anschaulich und sehr humorvoll durchgezogen wird. Es gibt viel Komik, die Marmeladebrote, die das Pferd dann auch gerne zum Frühstück isst beispielsweise. Aber im zweiten Teil des Romans habe ich dann schon auch gemerkt, es geht eben um die Idee, es geht um das gesellschaftskritische Nachdenken. Und gerade die Gruppe von Tierrechtlerinnen, die sich dann bildet um die biedere Nachbarin, das ist so eine biedere Juristin, die dann aber eine Clique von Freunden hat, die sich den Tierrechten verschreiben. Und auch die Nichte der Erzählerin schließt sich dieser Gruppe an. Da hat das Ganze für mich dann schon so ein bisschen einen Thesenroman-Anklang angenommen.
Es gibt ja noch eine zweite Erzählebene, auf die wir zumindest kurz eingehen sollten. Diese Erzählebene ist auch im Text grafisch abgesetzt, die ist nämlich kursiv gesetzt, die in gewisser Weise so eine Art Parallelwelt darstellt. Wie sind diese beiden Ebenen verbunden?
Es gibt ja einen Anfang und ein Ende, die ineinander greifen, die sind beide kursiv, dieses Abstellgleis, ne? Oder ein stillgelegtes Gleis, und die Maya, die Hauptprotagonistin, die Ich-Erzählerin, bricht am Ende dann auf und lässt alles hinter sich. Sie geht also wirklich raus aus der Gesellschaft und landet dann in einem Waggon auf diesem Abstellgleis. Mir war nicht ganz klar, was die Autorin damit eigentlich ausdrücken wollte. Mir kam es eher so vor, sie selber oder die ganze Geschichte landet am Ende tatsächlich da auf dem Abstellgleis, weil sie nicht mehr so richtig wusste, was tue ich eigentlich noch. Der Roman hat so eine Dynamik etwa bis in die Mitte des Buches und dann fängt er an, sich zu verleppern in Nebensächlichkeiten. Dann liest man seitenlang über Frauen im Café, die sich unterhalten. Dann liest man seitenlang über eine Trambahnfahrt und fragt sich eigentlich, was tut das jetzt zur Sache? Und ich hatte das Gefühl, das tut zur Sache eigentlich nichts. Und insofern war der Endpunkt, das Abstellgleis des Romans mit dem Hund, der da noch mitgeht, irgendwie konsequent. Und was die Tiere angeht, also das ist das eine Manko, finde ich, dieses Buches, dass es über das Mensch-Tier-Verhältnis berichtet, aber die Tiere doch alle Objekt sowohl der Figuren im Roman als auch der Erzählerin bleiben. Und das zweite große Manko, finde ich, ist die Ich-Perspektive. Bei einer Frau, die doch eigentlich aus der Gesellschaft ausbrechen möchte, die raus will, die sich zurückzieht, warum redet die so viel und wem erzählt sie das alles? Das ist ja immer so eine Frage bei Ich-Erzählungen. Von welchem Punkt aus spricht diese Frau und zu wem? Und da kann ich nur sagen, zu mir spricht sie nicht und spricht sie nur für sich selbst. Also wenn sie im Abstellgleis am Ende sitzt, wem erzählt sie das?
Naja, also Marlene Haushofers Wand hat auch eine Ich-Erzählerin. Also ich glaube nicht, dass die Ich-Erzählung das Problem ist. Es ist vielleicht das Problem darin begründet, was man erwartet. Das Abstellgleis ist natürlich der Autorin nicht passiert. Wir haben ja gesagt, sie hat es angelegt in diesem Prolog, wo dies schon mal ausgemalt wird, diese Waldszene. Und ich glaube, dass die Tiere Objekte werden, das entspricht der Philosophie dieser Erzählung, weil die Tiere, die befreit werden sollen, eben doch das ganz andere bleiben, weil diese Grenze zwischen Mensch und Tier nicht so einfach zu überwinden ist. Und ich glaube, dessen ist sich diese Autorin in ihrer Erzählung immer bewusst.
Also nein, es ist ja gerade nicht, weil doch am Anfang wird ganz dezidiert darauf hingewiesen, dass die beiden Frauen an der Grenze der Stadt leben, an der Außenhaut der Stadt, an der Peripherie und eigentlich am Übergang und diesen Übergang ja auch für sich in Anspruch nehmen. Also genau da, wo es durchlässig wird, werden die angesiedelt. Aber diese Durchlässigkeit erreichen sie im Verhältnis zu Tieren überhaupt gar nicht.
Naja, aber das Pferd zum Beispiel ist ja ein vollkommener Fremdling. Die haben ja keine Ahnung, was frisst so ein Pferd, was mache ich mit dem? Die kaufen sich Bücher und das Pferd steht aber schon da. Also es ist ganz klar, das sind ja keine Naturburschinnen. Also das sind ja Kunstwesen und aus Schrift zusammengesetzt, diese Erzählerin. Aber sie versuchen sich damit anzufreunden und sie versuchen etwas zu lernen. Und am Schluss ist vielleicht weniger Pippi Langstrumpf als Dr. Doolittle, weil dieser Hund dann doch so etwas wie ein, im Kopf zumindest, dieser Figur, dann doch so etwas wie eine Sprache entwickelt. Also es gibt zum Schluss ein utopisches Moment. Das Märchenhafte wird vielleicht sogar noch stärker als am Anfang für mich.
Ich glaube, wir werden das bei diesem Dissens belassen müssen. Der beste Tag seit langem von Jana Volkmann erschien im Residenzverlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 3 und damit zu einer Neuübersetzung eines legendären, vor 70 Jahren veröffentlichten Romans von Simone de Beauvoir. Die Mandarins von Paris heißt das Buch in der deutschen Fassung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma, die im Rowohlt Verlag erschienen ist. Martina Leubli, wir befinden uns in Paris nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Besatzung ist beendet. Und das Buch handelt nun von Linksintellektuellen, die wir zu kennen glauben und die sich über Politik und Kultur die Köpfe heiß reden. Um wen oder was geht es denn in diesem 1000 Seiten starken Roman?
Ich nenne jetzt die Romanfiguren, weil Simone de Beauvoir selbst das Buch nicht explizit als Schlüsselroman gelesen haben wollte. Sprechen wir also von den Personen, wie sie vorkommen im Buch. Da ist zum einen Anne Dubreuil. Sie ist die eine Erzählperspektive aus der Ich-Form. Sie ist Psychoanalytikerin und sie hat viel zu tun mit ihren Patienten. Es ist Kriegsende, es beginnt eine neue Zeit. Die Zukunft ist wieder offen, der Krieg ist vorbei und die Menschen haben einerseits Hoffnung, aber es ist auch alles unklar, es ist alles noch undefiniert. Und die Anne Dubreuil ist eine genaue Beobachterin der Menschen. Sie erzählt von vielen anderen, von sich selber lieber nicht so gerne. Sie ist verheiratet mit einem Schriftsteller, der auch Sozialist ist, Robert Dubreuil, und berät ihn auch in literarischen Angelegenheiten. Die beiden haben eine eben erwachsen gewordene Tochter. Und der zweite Erzählfokus liegt auf Henri Perrin. Das ist ein Freund von Robert und Anne. Er ist ebenfalls Schriftsteller und auch erfolgreicher Journalist. Er hat während der Kriegsjahre eine Zeitung gegründet, eine unabhängige Zeitung namens Espoir. Und die beiden Männer, Robert und Henri, kennen sich auch von der Arbeit für die Resistance.
Ich glaube, wir sollten noch ergänzen, eines der Hauptthemen, worüber sich die Männer die Köpfe heiß reden, ist die Frage, sollen die französischen Intellektuellen nun sich Richtung Sowjetunion orientieren oder sich eher Richtung Westen? Und das ist so einer der großen Streitpunkte.
Genau, dieser Konflikt, der kommt dann ziemlich schnell. Das Buch beginnt hoffnungsfroh mit dem Kriegsende, als eben die Welt offen scheint, aber diese Offenheit verschließt sich bald wieder, weil die beiden großen Weltmächte auch in Frankreich ihren Einfluss geltend machen. Und die große Frage, die sich die beiden Schriftsteller auch stellen, ist Politik oder Literatur, Politik oder Kunst. Politik heißt, arbeitet man jetzt als Journalist und versucht, bestimmte Ideen publik zu machen, um den Aufbau der Gesellschaft zu ermöglichen, oder wendet man sich der Kunst zu und schreibt eben Literatur aus dem persönlichen Erleben heraus. Und dieser Grundkonflikt, der sorgt immer wieder für Streit, auch eben weil er verbunden ist mit den politischen Fronten zwischen USA und Sowjetunion.
Ich finde, wir sollten trotzdem kurz erwähnen, wer damit gemeint sein könnte. Natürlich auf der einen Seite Jean-Paul Sartre und auf der anderen Seite Albert Camus. Das ist, glaube ich, doch relativ schnell klar. Und Als wir darüber diskutiert haben, welche Lesestelle wir nehmen, war es in diesem Fall eine Grundsatzentscheidung. Auf der einen Seite war nämlich die Möglichkeit, die streitenden Herren zu nehmen, die über Seiten über die genannten Themen diskutieren. Oder wir nehmen die Ich-Erzählerin Anne de Breuil, und tatsächlich gewonnen hat das abwägende Nachdenken der Ich-Erzählerin aus den Mandarins von Paris, liest nun Antje Keil, bitte sehr.
Überleben. Auf der anderen Seite seines Lebens wohnen, das ist letztlich sehr bequem. Man erwartet nichts mehr, fürchtet nichts mehr und jede Stunde gleicht einer Erinnerung. Das ist es, was ich während Nadines Abwesenheit entdeckt habe. Was für eine Ruhe. Kein Türenknallen mehr in der Wohnung. Ich konnte mich mit Robert unterhalten, ohne jemanden zu verdrießen, und bis spät in die Nacht wach bleiben, ohne dass jemand an meine Tür klopfte. Ich genoss es. Es gefiel mir, in der Tiefe jedes Augenblicks die Vergangenheit zu streifen. Eine schlaflose Minute genügte, damit die drei Sterne im offenen Fenster alle Winter, vereisten Landschaften und Weihnachten wieder aufleben ließen. Im Lärm der hin- und hergerückten Mülltonnen offenbarte sich jeder einzelne Morgen, den ich seit meiner Kindheit in Paris verbracht hatte. Über Roberts Arbeitszimmer lag immer noch dieselbe alte Stille, während er mit geröteten Augen schrieb, nicht ansprechbar. Und wie vertraut waren mir diese aufgeregten, gedämpften Stimmen. Sie hatten neue Gesichter, sie hießen jetzt Lenoir und Samazel, doch den Geruch von grauem Tabak, die hitzigen Diskussionen, das versöhnliche Lachen erkannte ich wieder. Abends lauschte ich Roberts Erzählungen, mein Blick fiel auf unseren ewig gleichen Nippes, unsere Bücher, unsere Bilder, und ich dachte, dass der Tod womöglich gnädiger war, als ich angenommen hatte. Nur musste ich mich in meinem Grab gut abschotten. Inzwischen begegnete man auf den nassen Straßen Menschen in gestreiften Pyjamas. Die ersten Deportierten kehrten heim. Auf Häuserwänden und in Zeitungen führten uns Fotos vor Augen, dass wir in all den Jahren nicht einmal geahnt hatten, was das Wort Horror bedeutete. Neue Tote ließen die Masse der Toten, die wir mit unserem Leben verrieten, immer größer werden. In meiner Praxis tauchten die ersten Überlebenden auf, die keine Ruhe in der Vergangenheit finden konnten. Wenn ich doch nur eine Nacht schlafen könnte, ohne mich zu erinnern, flehte da ein großes Mädchen mit rosigen Wangen, das bereits weiße Haare hatte. Normalerweise wusste ich mich zu schützen. Den vielen Neurotikern, die während des Krieges ihren Wahnsinn in Zaum gehalten hatten und ihn jetzt erst recht auslebten, brachte ich ein rein professionelles Interesse entgegen. Doch vor diesen gespenstischen Heimkehrern packte mich ein Gefühl der Scham. Scham, weil ich nicht genug gelitten hatte, weil ich unversehrt und deshalb in der Lage war, ihnen Ratschläge zu erteilen. Die Fragen, die mich bisher beschäftigt hatten, erschienen mir plötzlich so unnütz. Wie immer die Zukunft der Welt aussehen würde. Ich musste diesen Männern und Frauen helfen zu vergessen, wieder gesund zu werden. Doch so oft ich auch in die Nacht hinein arbeitete, meine Tage waren immer zu kurz.
Antje Keil las aus den Mandarins von Paris. Der Roman von Simone de Beauvoir ist in deutscher Neuübersetzung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma im Rowohlt Verlag erschienen. Das Buch steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Daniela Striegel, so konzise wie das Nachdenken der Psychologin Anne de Breuil sind die endlosen Dialoge von Robert und Henri und vielen anderen Mandarins dann eben nicht. Wie haben Sie das Buch wiedergelesen? Eher als historisches Dokument oder auch als Werk, das heute noch literarisch etwas zu sagen hat?
Ja, eigentlich als beides. Also die Mandarins, die ja übrigens eigentlich Mandarine heißen müssten, weil das Wort Mandarins gibt es auf Deutsch nicht, aber offenbar hat man das dann für eine komische Verwechslung gehalten. Also diese beiden Männer, die um diese hauptsächlich geht, die sind natürlich auch heute absolut zeitgemäß in dieser Entscheidung zwischen Gewissen, Strategie, Kalkül, Parteidisziplin und das Schreiben als Lebensinhalt einerseits bei Henri und andererseits auch natürlich bei Robert und das Gefühl, sich einmischen zu müssen in dieser Situation. Also das ist nichts Historisches. Aber auf der anderen Seite ist es ein Panorama des Wiederanknüpfens nach dem Krieg. Und ich glaube, das ist das wesentliche Thema, das am Anfang schon erkannt wird, hier eben von Anne, dass das nicht geht. Und die anderen Protagonisten kommen mit der Zeit drauf. Sie können nicht einfach die Uhr zurückdrehen. Es sind unter ihren Genossen oder Kameraden Leute umgekommen, umgebracht worden. Und vor allem, sie können auch ihr persönliches Liebesleben nicht zurückdrehen. Wir haben von dem noch gar nicht gesprochen. Und
da werden wir noch drauf kommen, weil es ist ja ein wichtiger Erzählfaden auch.
Ja, weil das ist natürlich auch, das ist gleich bei dieser ersten Weihnachtsfeier nach dem Krieg oder am Ende des Krieges, wird schon klar, dass es eigentlich ein Abgesang ist, was die persönlichen Liebesverhältnisse betrifft, vor allem für Paul, für die Ehefrau von Henri. Also mein Lieblingsbuch von Simone de Beauvoir ist es nicht, von den literarischen Büchern, das ist Alle Menschen sind sterblich, das hat mich ungeheuer beeindruckt, da geht es überhaupt nicht um Paris in der Gegenwart, aber ich finde es schon hochinteressant, weil das hat eine Dynamik, es hat eine Werf, wie die miteinander streiten. Und es kreist scheinbar immer um dasselbe, aber es gibt immer neue Aspekte von Verrat, von Betrug, von Gemeinheit, von Aufmüpfigkeit. Also ich habe das mit großer Spannung verfolgt.
Jörg Margenau, ich würde ganz gerne noch mal auf etwas anderes zu sprechen kommen, denn es gibt eine ganze Reihe von Ausflügen in dem Roman, etwa von Henri, der mit Nadine, das ist die Tochter von Anne, etwa nach Portugal fährt. Welche erzählerische Funktion haben diese Passagen, die ja in gewisser Weise auch sowas sind wie eine welthaltige Abwechslung zu den Kaffeehausdiskussionen?
Das war ja neu, dann nach 45 wieder ins Ausland fahren zu dürfen. Das erfährt man in dieser Portugal-Reise am Anfang. Was für eine Sensation. Endlich dürfen wir wieder. Es geht wieder. Die Welt ist wieder vorhanden nach dem Krieg. Und diese Umstellung, dass es dieses Moment der Freiheit, der Möglichkeiten, der Wahl gibt, das ist ja ein zentrales Thema dieses Buches. Diese Diskussionskultur, die liest man von heute aus mit Bewunderung, mit Neid auch über diese Präzision, über die Klugheit der Leute, über die Souveränität von Simone de Beauvoir, mit der sie diese unterschiedlichen Positionen alle in ihrer Stärke und ihrer Schwäche zugleich darzustellen vermag, fand ich wirklich grandios und kenne da eigentlich in dieser Breite, dass man Diskussionen liest, die über 30, 40 Seiten geht, ohne sich dabei auch nur einen einzigen Moment zu langweilen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber sie kriegt das hin. Und man erfährt auch, und das ist vielleicht auch ein aktueller oder zeitloser Aspekt, wie falsch diese klugen Leute in vielen Sachen liegen. Also die Intensität des Irrtums, die beschrieben wird, oder die vielleicht auch ihr noch gar nicht so ganz und gar bewusst war, das weiß man gar nicht. Also gerade in der Frage des Kommunismus und wie sehr müssen wir da mitgehen, als dann über die sowjetischen Lager diskutiert wird, auch das ist ja eine Öffnung dann zur Welt hin. Das sind nicht nur die Reisen, sondern auch das Wissen, das einbricht. Und ein Wissen, das dann blockiert werden muss aus taktischen Gründen. Und da denkt man sich, da sitzt man als Leser da und die Haare sträuben sich ein. Also wie kann man nur darüber auch nur eine Sekunde nachdenken, ob man das jetzt irgendwie verbreiten darf oder nicht und wem es nützen sollte und nicht. All das hat sie gesehen und hat das in seiner ja auch moralischen Verkommenheit ja durchaus beschrieben. Also ich finde, das ist ein vollkommen zeitloses Buch in der Intensität der Darstellungen von Möglichkeiten des Irrens im politischen Handeln und Fehlgehens in der Suche nach dem Guten und Wahren und Richtigen.
Ein weiteres Thema, über das wir sprechen sollten, glaube ich, sind die Geschlechterverhältnisse. Welche Rolle spielen denn in diesem Roman die Frauenfiguren, zum Beispiel Nadine, die ja eines nicht ist, ein Musterbeispiel einer intellektuellen, unemanzipierten Frau?
Es gibt verschiedene Rollenmodelle, die Frauen leben. Also mit Anne Dupreuil hat man das damals ungewöhnliche Konzept, als Frau selbst berufstätig zu sein, das Leben selbst zu verdienen. Ihre Tochter, die neue Generation Nadine, wird das nicht so durchziehen wie ihre Mutter. Also in dem Sinne, aus heutiger Sicht betrachtet, ist sie nicht in gleicher Weise modern. Aber es ist auch eine Form der Rebellion, weil Nadine viele Dinge, die ihre Eltern ihr sagen oder ihr vorgelebt haben, wiederum auch ja hinterfragt oder sie streitet auch gerne, mit allen Menschen streitet sie gerne. da wird vieles gespiegelt. Die Pohl, die ehemalige Frau von Henri, wurde auch erwähnt. Und Simone de Beauvoir zeigt an ihren Frauenfiguren schon auch ein Spektrum von Möglichkeiten, wie man als Frau mehr oder weniger selbstbestimmt leben konnte. Aber es fällt auch auf in ihrer sehr differenzierten Darstellung, dass die Frauen eben weniger Möglichkeiten hatten als die Männer im Jahre 1945.
Ich fand einen Satz da frappierend, den die Anne selber sagt über sich. Und sie sagt, wieder einmal beglückwünschte ich mich dazu, eine Frau zu sein. So hatte ich es mit Männern zu tun, was sehr viel weniger Probleme mit sich bringt. Wenn das Feminismus ist, dann müsste man über diese Art von Feminismus diskutieren.
Ich glaube, das ist ironisch gemeint.
Ich glaube nicht.
Ja, aber es gibt auch köstliche Bettszenen. Also da ist sie schon ganz souverän und da darf auch die Anne ganz souverän sein. Da gibt es ja eine Szene, wo sie einfach, weil sie sich das schuldig zu sein glaubt, weil ihre Tochter sagt, das ist doch furchtbar, du vergräbst dich da und machst doch so wie ich. Sie sagt es nicht direkt, aber sie fordert sie dazu auf, richtig zu leben. Geht sie mit, ich glaube, Sarrazin, geht sie ins Bett. Das Vorbild dazu ist Arthur Koestler. Das ist so köstlich beschrieben. Und also ich meine, nämlich in diesen Kaskaden des Scheiterns und dazwischen überlegt sie immer, ob es vielleicht doch noch was werden könnte. Aber es ist katastrophal. Sie weiß nicht, wie sie dem am nächsten Tag unter die Augen kommen soll und vice versa. Also da hat sie schon, also ich glaube, das Emanzipierte auch dieser Figur liegt einfach daran, dass sie sich ein Urteil nicht nur erlaubt, sondern auch, also über alle möglichen Dinge, also über intellektuelle, über körperliche, über emotionale, einfach ein ausgewogenes und ausführliches Urteil anmaßt. Und das ist, glaube ich, schon sehr modern. Und übrigens, man kann, wenn man die Memoiren von Beauvoir liest, dann begegnet man ja all diesen Figuren noch einmal, etwa Lauf der Dinge oder in den besten Jahren. Und da finde ich es schon erstaunlich, wie sie auch hier im Roman die Sartre-Figur ganz kritisch betrachtet.
Das also ist ja wahnsinnig unsympathisch zunächst.
Ja, ja, aber auch in diesem Leugnen der sowjetischen Lager, das war ja tatsächlich das Zerwürfnis zwischen Sartre und Camus, das sich daran entzündet hat. Und sie müsste ja eigentlich Partei ergreifen für Sartre, aber sie ist da total kritisch und unabhängig. Ja.
Darf ich noch schnell etwas einwenden zur Geschlechterfrage? Anne ist eine tolle Beobachterin, eben sie ist unabhängig in ihrem Urteil, aber es ist natürlich so, oder natürlich es ist so, dass sie die Politik, also die Meinungsbildung, die Zeitung, dann eben doch der Bereich der Männer bleibt, also er bleibt den Männern überlassen und Anne äußert sich im Privaten als Beraterin ihrer Männer. Also die Sphäre der Politik ist klar männlich bestimmt. Und zur Liebe möchte ich noch sagen, weil ich vorher das Autobiografische bestritten habe, das ist natürlich schon eine moderne Eigenart, die Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir gelebt haben, dass sie eine offene Beziehung geführt haben. Das ist dann auch ein Thema im Roman und es passt eben zu dieser Nachkriegszeit, zu dieser Offenheit, zur Zeit des Ausprobierens und Experimentierens. Auch die Beziehungen sind in Frage gestellt, nicht nur die politische Ordnung.
Wobei man sagen muss, was sich im Nachhinein so als Phase des Experimentierens darstellt, das ging auch nicht ganz bruchlos ab, weil wir erleben schwere Eifersucht, Vorwürfe, das wird nicht ausgespart, das muss man schon sagen. Und das ist auch, glaube ich, die literarische Stärke des Romans, dass diese persönlichen Verwerfungen, diese Bruchlinien zwischen privat und öffentlich, die werden herausgearbeitet.
Also es ist ja gerade, diese Pol ist ja eine erbarmungswürdige Figur. Das ist ja eigentlich die tragische Gestalt in diesem Roman, die ihrem Mann demütig wie ein Hund nachläuft und einfach die Zeichen, die der schon ziemlich deutlich setzt, dass er Schluss machen will, in ihre persönliche, fantastische Welt integriert und einfach die Augen davor verschließt. Und interessanterweise ist aber gerade diese völlig auf ihren Mann fixierte Frau eine, die sehr wohl politische Klarsicht hat und auch sieht, wenn er sich andient oder sagen wir kokettiert mit Berühmtheit, mit Journalisten, da hat sie auch wieder einen klaren Blick, obwohl man sich denkt, der hat überhaupt keinen eigenen Willen. Und das beschreibt Simone de Beauvoir so, man könnte fast sagen, ohne Mitleid, aber sie hat natürlich also als Erzählerin Mitleid für diese Figur.
Sprechen wir vielleicht nochmal zum Abschluss ganz kurz über die neue Übersetzung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma. Was mir nur aufgefallen ist, eine kurze Anmerkung am Ende, in der von diskriminierendem Vokabular die Rede ist, das aus heutiger Sicht, ich zitiere, entschärft worden sei. Ich fand es dann schade, dass es keine Beispiele für solche Entschärfungen gegeben hat. Aber was halten Sie von dieser, wie ich finde, jetzt alles andere als transparenten Übersetzungspraxis, Herr Margenau?
Ich habe so ein bisschen parallel gelesen, weil ich noch ein Taschenbuch aus den 80er Jahren hatte, das ich vor 40 Jahren etwa da gelesen habe. Das hatte nur 520 Seiten, weil da einfach viel mehr Text auf jeder Seite war. Also das war ganz eng gedruckt und das ist also nach heutigen Lesegewohnheiten sind daraus 1000 Seiten geworden. Und ich habe immer wieder so einzelne Stellen verglichen, die mir auffielen. Ich bin einmal zum Beispiel gestutzt, da gehen Ann und ihr amerikanischer Liebhaber in Mexiko spazieren und sie sagt zu ihm, sie sehen aber glücklich aus. Und dann sagt er, wenn man bei Sonnenschein durch Little Italy geht, dann sehen die Italiener auch glücklich aus. Dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine seltsame Antwort? Was ist es überhaupt für ein merkwürdiger Dialog? Und in der alten Übersetzung steht, die siezen sich ja immer, deshalb, ja, dieses, sie sehen aber glücklich aus. In der alten Übersetzung steht, sie sehen aber glücklich aus, diese Indios. Diese Indios in der Neuübersetzung weggefallen. Das ist dann genau so ein Beispiel dafür, dass etwas, offenbar darf man Indios nicht mehr sagen oder das könnte rassistisch gewertet werden, was aber dazu führt, dass der Dialog in eine ganz andere Bedeutungsebene gerät. Nämlich, der Satz wird jetzt auf ihn bezogen und nicht mehr auf eine Bemerkung über die Mexikaner, die dort gerade spazieren gehen. Das fiel mir auf. An einer anderen Stelle, da heißt es dann zum Beispiel, was für Umstände, um am Ende doch nicht gevögelt zu werden. Da habe ich auch geguckt, wie war das denn früher übersetzt? Und da steht dann, was für ein Umstand, dabei kommt es nicht einmal zu einer Liebesnacht. Da kann man jetzt sagen, was gefällt mir besser und was entspricht vielleicht eher dem Vokabular von Simone de Beauvoir. Ich habe jetzt nicht die französische Originalausgabe gehabt, aber hätte sie das Wort Vögeln benutzt, das würde ich jetzt eher bezweifeln. Insofern kann man sagen, es ist vielleicht frischer, die Übersetzung, aber ob sie jetzt der Autorin mehr entspricht, weiß ich nicht. Und man kann sicherlich feststellen, eine Art von Prüderieverschiebung aus dem sexuell-erotischen Bereich in den politisch-wokeness-political-correctness-haften.
Ja, die Zigeunerkapelle ist aber die Zigeunerkapelle geblieben. Also da haben Sie wahrscheinlich doch, sind Sie zurückgeschreckt vor Sinti- und Roma-Kapelle. Das hat irgendwie komisch geklungen. Und insgesamt gibt es Stellen, wo es einfach an Eleganz mangelt, würde ich sagen, bei dieser Übersetzung. Die Beispiele sprechen ja da auch schon für sich. Also prinzipiell ist es natürlich verrückt, etwas zu verfälschen, was in den 50er Jahren geschrieben wurde. Klar hat man damals Indios gesagt und natürlich war das nicht diskriminierend.
Eine Wiederentdeckung, eine Neuentdeckung, die sich wirklich zu lesen lohnt. Die Mandarins von Paris von Simone de Beauvoir in deutscher Neuübersetzung von Claudia Marquardt und Amelie Thoma im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen. Es steht im November auf Platz 3 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Mit dem nächsten Buch wechseln wir das Genre und wenden uns der Lyrik zu. Der Gedichtband Die Spinne der im schweizerischen Bern geborenen Autorin Eva-Maria Leuenberger steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im November. Martina Leubli, alle Strophen des Bandes aus dem Droschel Verlag sind mit einem ja gewissermaßen lyrischen Spinnenfaden verbunden zu einem Langgedicht. Vielleicht beschreiben Sie zunächst einmal die poetische Ausgangslage des Werks.
Dieses Gedicht, dieser sehr spezielle Text, der spricht im Du. Also dieses lyrische Du wird Flügchen genannt. Das Wort ist eine Erfindung der Autorin. Flügchen, was soll das bedeuten? Wir erfahren zu Beginn, dass das Flügchen aber flügellos ist, also keine Flügel hat. Aber es erinnert trotzdem an die Verkleinerung Flügelchen, die etwas Liebevolles, fast Märchenhaftes hat, wie die sieben Zwerglein. Gleichzeitig ist das Flügchen ein kleiner Flug, könnte auch ironisch gemeint sein. Auf jeden Fall, dieses Flügchen, dieses Du, ist in einem Zimmer, liegt auf einem Bett und über dem Bett ist eine Spinne.
mehr muss man fast gar nicht wissen. Das erklärt sehr viel und doch gar nichts. Also, wir haben eine Figur namens Flügchen, ein lyrisches Duo liegt im Bett und wie sich das alles dann sprachlich äußert, das hören wir jetzt. Vielleicht noch das als Ergänzung, irgendwie scheint draußen die Welt unterzugehen, das sollte man noch im Hinterkopf behalten. Aus der Lyrik von Eva-Maria Leuenberger liest nun Sebastian Miro.
Nichts passiert. Teebeutel trocknen in den Tassen, Tannin getönt, neues Pergament. So ist es. Du verschläfst die Zeit, die eine oder andere Explosion. Und trotzdem trocknen die Bäche. Und trotzdem auch die Haut, wie alle anderen Felder. Die Bäche liegen brach, die Frösche, deren Sprache unter den Steinen klemmt, gerben in der Hitze. Deine Lippen knittern, fallen ab. Die Farbe blättert frisch gestrichen von den Ruinen. Flügchen, das Eis, das schmilzt. Die letzten Möbel in diesem Schloss drapiert mit weißem Tuch, einer neuen Fahne aus altem Stoff. Taufkleid, Laken, Leichentuch. Die neuen Geister kriechen über Sohlen gerundete Stufen in den Abgrund hinein. Man gewöhnt sich an alles. Und so ist es dann, Flügchen. Keine Lungen, die nicht alles trüben. Die Bäume, die früher hier wuchsen, lungern bloß als Geister in der Luft. Es ist nicht mehr als ein Nachgeschmack von absorbiertem Licht. Den ersten Pakten, dem alten Blick. Du spürst die Spinne an der Schulter. Die Augen stechen in deine Haut. Flügchen, die Spinne wartet dort. Du weißt, was das heißt. Sie wickelt eine Fliege in neues Tuch, zerreibt die Flügel flirrend und zart. Du schaust sie an, wünschst dir ihre Arme um deinen Hals.
Sebastian Miro las aus dem Gedichtband Die Spinne von Eva-Maria Leuenberger, erschienen im Droschel Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Jörg Margenau, das schmilzende Eis, die ausgetrockneten Bäche, das sind jetzt keine neuen Topoi in der deutschsprachigen Literatur. Man denke nur an Marion Poschmann, die schreibt sowohl in ihrer Prosa als auch in ihrer Lyrik über den Klimawandel und ganz ähnliche Phänomene. Bei Leuenberger wird die Situation allerdings mit großer Dringlichkeit formuliert. Ist die Spinne eine Art Apokalypse-Poesie für die letzte Generation?
Ja, vielleicht, aber dann doch ein bisschen harmlos, fand ich. Also in Rezensionen wurde viel darüber geschrieben, über den Horror, den diese Gedichte verströmen würden und also ein Grusel der Spinne an der Decke und das Apokalyptische darin, das habe ich nicht so richtig empfunden. Also entweder habe ich dafür keine Ader oder es ist vielleicht auch gar nicht die Absicht der Autorin gewesen, da jetzt wirklich ein Gruselkabinett zu entfachen. Interessant fand ich gerade beim Hören jetzt des Textes, dass es sich fast wie ein Prosastück anhört. Also wenn man nicht mehr den Zeilenfall hat und wie das auf der Seite jeweils gestaltet ist, oft sind es ja nur einzelne Worte auf einer Seite, so als gelesener Text ist es fast schon thesenhaft und sehr deutlich. Also da liegt jemand im Bett, kann sich nicht bewegen, draußen geht die Welt noch nicht unter, aber sie wird immer heißer und die Bäume fangen an zu brennen. Das Apokalyptische rückt näher und drückt sich aus in der Regungslosigkeit und Wehrlosigkeit dieses Wesens namens Flügchen, das keine Flügel hat, sondern flügellos da auch liegt, also auch sich selbst irgendwie schon nicht mehr entspricht, so ein Entfremdungsakt vielleicht. Das Ganze spielt eher so mit diesen Topoi jetzt von Klima und Apokalypse, ohne da aber dann wirklich was dazu beizutragen. Also man darf sich auch so ein bisschen gruseln vielleicht davor, aber der Text bleibt, finde ich, doch sowohl lyrisch-poetisch als auch politisch sehr verhalten.
Daniela Striegel, wie verhalten ist der Text? Was ja vielleicht auch ganz interessant ist, die vielen literarischen Bezüge zunächst einmal auch anzusprechen, die wir hier haben. Also zum einen denken wir natürlich auch an antike Bezüge. Da ist Ikarus natürlich da, derjenige, der eben abstürzt. Auf der anderen Seite haben wir als Schweizerin natürlich sofort die schwarze Spinne von Jeremias Gotthilf im Kopf. In was für einer literarischen Echoraum, in was für eine Tradition würden Sie das einstellen, Frau Striegel?
Ja, also der Text von Gotthelf, da geht es ja um eine Spinne, die das Übel, die eigentlich das Böse verkörpert, den Teufel. Es gibt ganz deutliche Anspielungen, denn bei Gotthelf ist diese Spinne an der Wange einer Frau und bricht sozusagen hervor. Und hier ist auch von der Backe die Rede, aus der eine Spinne kommt. Also die Spinnen verwachsen sozusagen mit dem Körper dieses Flügchens, das angesprochen wird. Also das ist ein direkter Bezug. Aber hier ist es nicht ganz klar. Ist die Spinne das Böse? Ist die Spinne etwas, wovor man sich fürchtet? Oder ist das etwas, was dieses Flügchen, dieses Du umarmen will? Es gibt ja auch so eine erotische Fantasie, die damit verknüpft ist. Trotzdem würde ich meinen, es ist ein von der Farbe her schon sehr dunkel getönter Text. Also man kann natürlich, wenn man jetzt gute Nerven hat, kann man das auch gut wegstecken. Aber es ist nicht etwas, was einen zur, ja, am Schluss befriedigt oder entzückt zurücklässt. Ich würde nur den Text, dieses Gedicht, dieses große Gedicht in Schutz nehmen wollen vor der Unterstellung, das sei eigentlich ja so ein bisschen eine etwas verdichtete Prosa. Man hat schon auch gehört, es gibt Alliterationen, also Teebeutel, die trocknen, und es gibt Wortspiele, zum Beispiel die Lungen und Lungern. Also es ist schon ganz genau gemacht. Und vor allem, es gibt dann auch so etwas wie einen Aufbruch. Also man kann wieder an das Volkmann-Buch denken. Es geht immer in den Wald, nicht nur bei den Deutschen. Wenn aufgebrochen wird, geht es in den Wald. Und auch hier am Anfang übrigens dieses Flügchen, das ist vielleicht wirklich eine Fliege, von der auch keine Flügel hat in diesem einen Ausschnitt, aber es ist vielleicht einfach die Schriftstellerin oder ein schreibender Mensch, denn es heißt, du weißt, das ist in einem Gedicht, dass kein Gedicht das Wasser reinigt, kein Wort den Durst noch löscht, und trotzdem kratzt du deine Zeichen ins Papier, egal wie viele Bäume darin verenden. Also es ist offenbar eine Selbstkritik, und dann gibt es in dem Ausblick, obwohl ja alles natürlich ganz apokalyptisch endet, aber doch, dann heißt es, du drehst deinen Körper den Stimmen zu, gehst Schritt für Schritt tiefer in den Wald. Und dann weiß man nicht, soll man sich jetzt freuen für dieses Flügchen oder ist es im Wald noch schlimmer?
Nein, im Wald ist es nicht schlimmer. Im Zimmer war es schlimmer, würde ich sagen. Die Spinne, das ist ein Symboltier. Man kann die Anspielungen mitlesen, aber man muss sie gar nicht unbedingt mitlesen, weil eigentlich das Bild der Spinne genügt. Aber letztendlich ist es ja das Flügchen, das die Spinne anschaut. Und es geht um dieses Flügchen, das da im Zimmer einfach liegt und erstarrt ist, vielleicht vor Angst. Man weiß nicht, ob vor Angst vor der Spinne oder vor Angst, weil die Bäume nicht mehr wachsen und das Eis schmilzt. Und das dann dieses Flügchen, das Zimmer verlässt, sehe ich schon als einen Akt der Befreiung, auch der Humanität, weil die Autorin ja sehr raffiniert auch die Rolle des Menschen in der Klimakrise reflektiert, die Rolle des Menschen und eben die Zeit. Wir lassen ja die Zeit vergehen. Man könnte es so lesen, das fehlende Handeln, die Realitätsverleugnung, die alles mitschwingt, und dass dann dieses Zimmer verlassen wird und das Flügchen in den Wald geht, sehe ich doch als ein Beharren auf Zukunft und auf dem Menschsein.
Wenn Lyrik, dann ein bisschen mehr Stilanalyse. Daniela Striegel hat das ja schon vorhin ein bisschen betrieben. Also es gibt Wortwiederholungen, fließende Bewegungen, es gibt Zerstückelungen, Alliterationen und so weiter. Wir brauchen zwar kein Proseminar zu machen, aber wenn man genau hinschaut, dann ist das doch, sagen wir mal, nicht nur genau gearbeitet, so war die Formulierung, sondern da zeigt auch eine Lyrikerin ihr poetisches Besteck. Was zeichnet diese Lyrik auf dieser rein formalen Ebene sonst noch aus?
Also ich finde, was ihr gelingt, ist, dass mit einem relativ begrenzten Vokabular sehr viel sagt. Und da sind ganz gewöhnliche Wörter, die eine Rolle spielen, die ins Zentrum gerückt werden. Und es gibt auch so etwas wie einen Refrain, der nicht sehr originell klingt. Man gewöhnt sich an alles. Es wird sogar hinten nachgewiesen, aus welchem Buch sie das hat. Ich finde, das kann man einfach so schreiben, ohne dass man es nachweist. Aber das ist natürlich auch der Punkt, der Vorwurf an dieses Flügchen. Nicht nur, dass es angsterstarrt ist, sondern dass sich an alles gewöhnt, wie wir uns alle an alles gewöhnen, wie wir einfach uns abfinden, wie wir nicht reagieren, sondern uns mit der Situation anfreunden. Und dann gibt es aber ein Wort, das auch sehr oft eingesetzt wird, könnte man zählen, das Wort trotzdem. Insofern würde ich auch Martina Leubli zustimmen, dass es eine, also es hat sowas wie ein Aufbegehren. Es ist nicht am Schluss das totale Einverständnis mit der Selbstauslöschung, sondern das trotzdem sagt aus, dass es geht irgendwie doch noch dagegen, gegen die scheinbare Unausweichlichkeit der Prozesse.
Ein wichtiges Thema scheint mir ja auch die gedehnte Zeit zu sein in diesem Band. Ich habe mich nämlich während der Lektüre gefragt, wie lange dauert diese Spinnenannäherung überhaupt? Am Ende hat man ja das Gefühl, es kommt nahezu zu einer Verschmelzung, auch das haben wir schon gesprochen. Geht das jetzt über Tage, über Wochen? Ist da nahezu eine Dekade mit gemeint? Ist das vielleicht so das versteckte Thema in diesem Band, also die gedehnte Zeit?
Würde ich schon sagen, nicht als Thema, aber doch als eine Empfindung oder als ein Verlust von Realitätsbezug vielleicht. Dieses Flügchen träumt ja auch und dieser Gang in den Wald ist ja auch ein Traum, das darf man nicht ganz vergessen. Denn der letzte Satz des Buches heißt bleib, bleib hier. Der heißt gerade nicht geh in den Wald, sondern bleib und tu vielleicht dann hier was. Das wissen wir auch nicht so genau, ob es jetzt besser ist zu bleiben oder in den Wald zu gehen. Mir kam es vor, so als ob beschrieben wird eine Metamorphose, ein innerer Prozess dieser Figur. Zweige sprießen aus seinem Haar, heißt es auch einmal. Also da wird sie fast zu so einer Art Daphne oder die Spinnenbeine, die dann aus ihr hervorbrechen. Also so, dass man nicht weiß, ist es jetzt ein vegetatives Wesen oder ist es ein Insekt oder worum geht es. Aber es ist eine Verwandlung in etwas, von dem wir nicht erfahren dürfen, wohin es führt. Und das ist auch meine Unzufriedenheit eigentlich mit diesem Buch. Also, dass es so unklar bleibt. Natürlich ist es Lyrik und es ist kein politischer Essay. Aber es spielt doch mit politischen Themen. Meine Frage ist dann am Ende, ja, warum eigentlich? Also, was möchte die Autorin uns damit sagen? Und ich weiß darauf überhaupt gar keine Antwort.
Was die Zeit angeht, für mich beim Lesen war das ein sehr spannungsvolles Erlebnis, diese Widersprüchlichkeit oder auch Ungleichzeitigkeit zu erfahren. Es gibt ja eben den Stillstand, das Liegen, und es gibt die Zukunft, die wegzuschmelzen droht, zusammen mit dem Eis. Das geht dann irgendwie ganz schnell. Und für mich ist schon eine der großen Fragen, gibt es eine Zukunft? Und dann in der Mitte des Langgedichts gibt es auch so einen Moment, wo die Zeit sozusagen wie in die Gegenwart kommt und sich dann wieder öffnet. Und für mich ist dieses Moment des Öffnens, sei das jetzt der Gang in den Wald oder sei das auch in den Veränderungen der Beziehungen zur Spinne, dieses Moment des Öffnens ist für mich das Entscheidende, dass da eben sprachlich nachgebildet wird. Und es ist ja auch ein sehr offener Text, das sind ganz einfache, kurze Wörter, die sich dann in verschiedenen Motiven immer wieder neu weben, eben wirklich so ganz leicht und fein wie ein Spinnennetz. Und auch das, genau diese Offenheit. Ich würde jetzt da nicht mehr verlangen von der Lyrikerin als das, was sie uns gibt.
Der Gedichtband Die Spinne, übrigens kleingeschrieben, von Eva-Maria Leuenberger, erschienen im Droschel Verlag. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Wir kommen zum Spitzenreiter und zu einem Roman, über den ja auf der vergangenen Buchmesse und in den letzten Tagen im deutschen Feuilleton heiß diskutiert wurde, wobei eher, wie ich meine, die unflätigen Äußerungen des Autors im Mittelpunkt der Debatte standen, nachdem er den Deutschen Buchpreis nicht erhalten hat. Ja, es geht um Clemens Meyer und seinen Roman Die Projektoren, erschienen im S. Fischer Verlag. Das Buch ist das zweite 1000-Seiten-Werk, das wir in dieser Runde uns vorgenommen haben. Nur ist es in diesem Fall schon eine Herausforderung, überhaupt den Inhalt zu beschreiben, Jörg Margenau. Wir haben immerhin so etwas wie eine Zentralfigur, so viel können wir mit Sicherheit sagen. Es ist ein ehemaliger Tito-Partisan, der im Velebit-Gebirge in der Hütte eines Schäfers lebt und der von den Einheimischen auch Cowboy genannt wird. Und man kann über diesen Mann noch viel mehr sagen. Was ist das für eine Figur?
Das ist eine Jahrhundertgestalt eigentlich, denn der Roman, der reicht etwa von 1930 bis 2017. Und das ist die Lebenszeit auch dieser Figur. Wir begegnen ihm eben zunächst in diesem Velebit-Gebirge, wo dann in den 60er Jahren die Winnetou-Filme gedreht wurden und wo Anfang der 90er Jahre die jugoslawischen Zerfallskriege stattgefunden haben, also wo dann real geschossen wird. Das ist auch die Ausgangsidee von Clemens Meyer gewesen, dass ihn einfach diese lokale Übereinstimmung von Filmgeschichte und von Realgeschichte, Partisanenkämpfe im Zweiten Weltkrieg, interessiert hat. Und er macht daraus mehrere Geschichten, die dort zusammenlaufen. Die eine ist eben dieser Cowboy, der Sohn eines Literaturwissenschaftlers aus Belgrad ist, ein Serbe, der da dann landet, der unter Tito in ein Straflager gerät, der dann eigentlich da ins Exil muss in diesen Bergen. Und der in den 70er Jahren erleben wir ihn in Dortmund, wo er dann als Gastarbeiter Groschen-Cowboy-Romane schreibt. Und am Ende des Romans erleben wir ihn gar noch im Irak. Also so weit ist der Bogen gespannt. Es ist ein Roman über Kriege, über Gewalt in ihren wechselnden Gestalten, ein Roman über deutsche Geschichte und mit einem ganz speziellen Interesse für Jugoslawien als Brennpunkt des 20. Jahrhunderts. Und das ist durch diese Perspektive, bekommt man tatsächlich auch andere Eindrücke von der Geschichte, weil Jugoslawien einerseits die Hoffnung eines freien, blockfreien Sozialismus verkörpert in der Figur Titos, andererseits eben auch die Figur landet ja auch im Straflager, ihre gewalttätigen Aspekte hat und der Krieg am Anfang und am Ende dieser jugoslawischen Geschichte steht. Es ist, finde ich, ein tatsächlich sehr großer Roman, der da noch Rechtsradikalismus an deutsche rechtsradikalen Geschichte damit hineinbringt, der Psychiatrie-Geschichte erzählt, der die Figur Karl Mais immer wieder thematisiert als einen ja auch irgendwie verrückte Gestalt, der über Technikgeschichte schreibt, eine
Kinogeschichte.
Deshalb heißt es ja auch die Projektoren. Also es ist unmöglich, dieses Buch jetzt hier in 3 Minuten tatsächlich erfüllend darzustellen. All das ist da drin und noch viel, viel mehr. Und faszinierend ja auch, wie er das dann tatsächlich zusammenführt.
Für mich war ja hochinteressant, dass es Verbindungslinien gibt zwischen der Utopie Karl Mays und den Ideen Titos, diesen Vielvölkerstaat zu regieren. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch darüber sprechen. Wir sind jetzt im Velebit-Gebirge bei der Lesestelle und was wäre ein rüder Cowboy bloß ohne eine zarte Frauengestalt? Denn auch das bietet der Roman, nämlich durchaus berührende Liebesgeschichten. Aus den Projektoren von Clemens Meyer liest nun Sebastian Miro. Bitte sehr.
Bist du Kommunist, Cowboy? Fragte sie. Seine Füße bewegten sich unter der Decke, schauten unter der Daunendecke hervor und sie griff nach einem der Füße und nahm ihn in beide Hände. Wie kalt er noch war.
Natürlich.
Er blickte auf ihre Hände, in denen sein Fuß nun lag. Wie schön warm die waren. Ich habe unter dem Befehl des Marschalls gegen die Faschisten gekämpft. Die Nazis haben meine Familie umgebracht. Ja, ich bin Kommunist und ich glaube an die gemeinsame Zukunft unserer südslawischen Völker. Und ich glaube an den roten Stern unserer jugoslawischen Föderation. Ja, trotz alledem, ich bin Kommunist. Sie spürte, wie sein kalter Fuß, den sie wärmte, ganz schlaff wurde, wie sein ganzer Körper in die Kissen sank. So sehr hatten ihn diese Sätze angestrengt. Manche sagen, auf der Insel sind nur Verräter. Ich weiß, dass du keiner bist.
Woher willst du das wissen, Negosawa? Ich habe gesehen, was Menschen alles getan haben, um ihr Leben zu retten. Wir sind eben schwach, Negosawa.
Seltsamerweise konnte sie nach diesen letzten Worten »sind eben schwach« spüren, wie sein kalter, nun nicht mehr so kalter Fuß sich straffte. Wie die Kraft in den Cowboy zurückkehrte, der sich aufgerichtet hatte und an der frisch gekalkten Wand lehnte. Negosawa musste mit dem Hocker näher ans Bett rücken, um seinen Fuß weiter in ihren Händen halten zu können. »Mein Mann«, bei diesen Worten drückte sie seinen Fuß etwas stärker. »Mein Mann, Jaro, hat mir gesagt, dass du kein Verräter bist.«
»Aber dann wusste er, dass ich von der Insel in diese Berge gekommen bin. Und dann wusstest du es also auch.«
Jaro ahnte es. Und die Leute in den Dörfern reden über dich, der Mann der Geheimnisse. Du bist schon beinahe eine Berühmtheit, Cowboy.
Eine Berühmtheit. Er hob die Hand und winkte heftig ab, schlug beinahe in die Luft und versuchte, seinen Fuß ihren Händen zu entziehen, aber sie hielt ihn fest. Ein berühmter Verräter und Abweichler vielleicht? Oder ein gescheiterter Partisan? Ein... Der Cowboy bewegte seine Zehen in ihrer Hand, als wären es Finger. Du und der alte Jaro wisst anscheinend bestens Bescheid. Die beiden Weisen des Velebit. Sie achtete nicht auf seinen Spott, hielt immer noch seinen Fuß. Er versteht mehr von den Menschen, als du dir vorstellen kannst. Siehst du, Negosawa, das ist es. Ich verstehe nämlich nichts und gar nichts mehr von diesen Menschen.
Sebastian Miro las aus Die Projektoren von Clemens Meyer, erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Martina Leubli, der Cowboy sagt, er verstehe gar nichts mehr von diesen Menschen. Ist das der Glutkern dieses Werks, ein Kopfschütteln über die blutigen Zeitläufe und die Gewaltgeschichte des Menschen, was eben auch gerade schon angeklungen ist?
Es ist kein Kopfschütteln, sondern immer wieder ein Neuansetzen, erzählerisch auch Neuansetzen, um zu verstehen, warum wieder ein Krieg ausbricht oder warum jetzt wieder ein Mensch einem anderen Menschen etwas antut. Also es ist ja nicht so, dass der Roman dann eine Erklärung liefern würde, aber er resigniert nicht, sondern er erzählt in immer wieder neuen Anläufen von diesem 20. Jahrhundert.
Daniela Striegel, bei all den verschiedenen Schauplätzen und Szenen, und wir haben mit Sicherheit noch nicht alle erwähnt, muss man sagen, den unterschiedlichsten literarischen Formen, auch das sei erwähnt, und waghalsigen Überblendungen, vielleicht ist das auch eine anmaßende Frage, aber fügt sich das alles zu einem Gesamtkunstwerk oder ist das auch gar nicht die Absicht?
Naja, an einer Stelle heißt es über den modernen Roman, es sei ein Monolith und ein Chaos der Stimmen. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Also ein Monolith ist ja etwas aus einem Guss, also etwas, was nicht zerbrochen ist, und ein Chaos das Gegenteil. Und ich glaube, dass dieser Roman insofern modern ist, als er dieses Chaos versucht abzubilden. Ein Schauplatz, den wir noch nicht wirklich erwähnt haben, glaube ich, ist das Irrenhaus, die Irrenanstalt. Einige der besten Szenen spielen dort, wo ein Patient etwas erzählt und die Ärzte das kommentieren zum Beispiel. Und dieses Irre der Geschichte und dieses Irre der vielen Stimmen ist auch so etwas wie ein Kompositionsprinzip. Das Überblenden der Stimmen hat was damit zu tun, dass die einzelnen Figuren sich auch ihrer selbst immer wieder neu vergewissern müssen, sich erinnern, träumen, nicht sicher sind, wo sie gerade da gelandet sind. Das Ganze ist ja, man könnte sagen, ein Gewirr an Zeitreisen, die wir mitverfolgen. Und es ist natürlich ein Männerbuch. Also das ist ein Männerbuch, weil es gibt schon Liebesgeschichten, aber wie das so ist mit Büchern über Kriege, die Liebesgeschichten sind ja sowas wie ein Atem holen oder sind etwas wie ein Refugium. Aber das sind natürlich Kriege, wurden und werden auch hauptsächlich heute noch von Männern gemacht und geführt. Und die Helden sind einfach Männer. Karl May ist jetzt auch nicht unbedingt ein Frauenversteher. Und insofern ist es natürlich, passt das auch sehr gut zusammen. Also ich finde, das Ganze entsteht dadurch, dass Clemens Meyer diesen einzelnen Teilen vertraut. Am Anfang steht man eigentlich daneben. Also am Anfang denkt man sich, was ist in diesen Menschen gefahren? Was erzählt er da? Das ist ja wirr. Aber dann kommt man drauf, das ist ein Puzzlestein. Und ein Puzzlestein ergibt den nächsten. Und zum Schluss hat man kein vollständiges Puzzle, weil dazu ist es eben zu wenig monolithisch. Aber man ahnt, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. Und insofern ist es sehr gelungen. Also es ist ein modernes Buch, es ist eine moderne Geschichte. Es wird nicht versucht, vom Autor das alles abzuschleifen, passgenau bis ins Letzte zu machen, sondern es wird einiges offen gelassen und man muss schon sehr aufpassen beim Lesen. Es wird einiges auch wiederholt, damit man nicht ganz aussteigt. Aber es empfiehlt sich, möglichst nicht zu lange Pausen bei der Lektüre einzulegen.
Ich fand erstaunlich, dass sich dann im Laufe der Lektüre eben sich doch unglaublich viel erschließt. Und wenn man erstmal in diesen, ja, wahnwitzigen Leseflow gekommen ist, realisiert man auch tatsächlich, was für ein großes Buch man da liest. Jörg Margenau, ist Ihnen das auch so ergangen?
Das ist mir auch so gegangen. Und die Geschichten, die passen ja schon ineinander. Selbst der Neonazi aus Deutschland fügt sich dann irgendwie in die jugoslawische Geschichte ein. Und es gibt familiäre Bezüge. Also da passt alles irgendwie durchaus zusammen. Der Cowboy ist ja eine Figur, die ausgestattet wird mit einem Gegenstand. Und viele Figuren haben ganz plastische Dinge auch. Der Cowboy hat einen Küchenquirl, den er so ein bisschen wie ein Revolver im Gürtel trägt und immer bei sich hat. Wie man dann erfährt, als 12-Jähriger hat er den geschnitzt für seine Mutter zum Geburtstag und daraufhin ist die Mutter kurz darauf dann beim Bombenangriff der deutschen Luftwaffe auf Belgrad 1941 verschüttet und tot. Und dieser Quirl bleibt ihm. Und der Quirl ist nicht nur einfach jetzt Staffage, sondern, finde ich, ein symbolischer Gegenstand für dieses Buch, das mit dem Quirl geschrieben wurde. Also er schafft mit dem Küchenquirl es, die verschiedenen Zeitebenen der Geschichte so unterzuheben, ganz vorsichtig, dass da sich tatsächlich nichts vermischt, aber so, dass Dinge in Berührung geraten und durch die Berührung quer durch die Zeiten überraschende Effekte ergeben und Denkprozesse in Gang stoßen. Auch die Überblendungstechnik, ne, die er vom Film hat, ist da so eine Sache. Die Szene, die wir gerade gehört haben, die Liebesnacht, wird zum Beispiel überblendet von der Ankunft des Cowboys bei ihm in seiner Hütte, wo er bei einem Schäfer wohnt und dann niedergeschlagen wird von 7 Kroaten, weil er der Fremde ist, weil er der Serbe ist. Passiert 1960 rum. Und das schiebt er ineinander. Da ist die Liebesnacht, das haben wir jetzt gehört, aber die Gewaltszene sozusagen gleichzeitig, die aber real natürlich nicht gleichzeitig ist, aber in der Erzählung. Und die Aufhebung der Chronologie, die da stattfindet, man springt ja quer durch, das ist ein Effekt dieses Schreibens mit dem Quirl, dass da die verschiedenen Ebenen der Geschichte und der Handlung ineinander geschoben werden. Und das macht für mich den enormen Reiz dieses Romans aus.
Dieser Roman bietet einen großen kulturellen und literarischen Echoraum. Es scheint so zu sein, dass einige Großwerke da mit reingeschrieben sind. Natürlich Karl May, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Man hört so in der Ferne Döblin, Céline, Malaparte, Ernst Jünger, Heiner Müller, natürlich auch jugoslawische Autoren wie Ivo Andrić und Alexander Tischmar, die werden dann auch in den Rezensionen genannt, aber man findet noch viel mehr, muss man sagen. Das ist, scheint so alles in diesen Roman auch eingeschrieben zu sein, Martina Leubli. In was für einer Literaturtradition steht dieser Roman?
Es ist die literarische Moderne des Montageromans. Und das Faszinierende ist eben, es sind wirklich ganz unterschiedliche Texte, die verschiedenen Kapitel. Wir haben jetzt über den Cowboy gesprochen, der eine sehr spannende Lebensgeschichte hat, der uns Leserinnen dann vielleicht auch mit den abenteuerlichen Elementen ködert, mit den Wölfen, mit der Flucht, eben mit Gegenständen wie dem Quirl. Aber es gibt auch viel sperrigere Texte. Es gibt ein Register der Filmarbeiten, als die Karl-May-Filme, die Deutschen, in Velebitgebirge gedreht wurden. Und dieses Register wird dann plötzlich ganz unmerklich überblendet mit Informationen über die Kriege der 90er Jahre, über die Balkankriege. Es gibt ein Kapitel aus über 290 Sätzen, als die Schauspieler der Filme nach Amerika reisen und den dort protestierenden Indigenen Spendengelder bringen. Und dann hat man einfach so diese vielen Sätze. Also das ist eine ungeheure sprachliche, formale Vielfalt. Man hat die Psychiater, die reden, man hat Aufzeichnungen. Also es ist alles wirklich verrückt, durcheinander gequirlt. Aber Clemens Meyer schafft das immer wieder, uns auch die eigene Abenteuerlust beim Lesen eben zu wecken mit spannenden Figuren, mit vielschichtigen Figuren, aber eben auch die Abenteuerelemente. Also für mich selber beim Lesen hat er mir bewiesen, dass ich mich auch immer wieder verzaubern lasse von diesen Geschichten und von diesen Figuren. Also das, was er auch an den Karl-May-Motiven zeigt, also die Romanfiguren sind ja auch fasziniert von Karl May. Das erlebe ich als Leserin dann selber, wenn ich seine Stimme höre oder die verschiedenen Stimmen, dass ich eben auch eintauche in diese abenteuerlichen Geschichten und mich ein Stück weit verzaubern lasse und dieser Verführung oder der Magie des Geschichtenerzählens selber erliege. Und dann wiederum denkt Clemens Meyer sehr klug darüber nach, eben warum wir Geschichten brauchen, wie Geschichten funktionieren und wie Erzählungen eben auch zu Mythen werden können, die dann wiederum Fanatismus schüren. Also das ist einfach ungeheuer viel, kann ich erleben, wie eine Geschichte wirken kann.
Und ganz abgesehen davon, das war für mich auch ein Erlebnis, Clemens Meyer kann auch
lustige Dialoge schreiben. Und das ist eine besondere Kunst, würde ich sagen,
ja,
oder?
Nicht nur lustige Dialoge, sondern auch Wortspiele.
Absolut.
Also es wird immer wieder zum Beispiel der Schutt, der bekannte Roman von Karl May, da wird vom Schutt assoziiert er den Schott, nämlich das Messbuch der katholischen Kirche. Und dann geht es auch noch um Schott El Cherit, also diese Salzwüste, die bei Karl May vorkommt. Also er spielt wirklich auch mit Worten, was den Reiz bei einer so langen Strecke natürlich erhöht. Er hat auch so eine, immer wieder so eine märchenhafte, es war einmal ein, es war einmal eine, also einen Anklang. Er fängt viele Absätze mit und an, also so, dass man immer von einem zum anderen kommt. Was ich hier bewundernswert finde an diesem Buch, ist eben auch der Mut, ein so großes Epos anzugehen, also etwas so Vielstimmiges überhaupt zu wagen. Ein Autor, der nicht vorkommt, an den ich aber gedacht habe, der so etwas macht, ein Zeitgenosse, ist Miljan Krojergovic mit Das Walnusshaus. Eigentlich ebenso ein Familienepos, aber der ist viel konventioneller in der Erzählweise. Und Clemens Mayer hat, finde ich, gewagt und gewonnen, indem er diesen Quirl völlig ungeniert benutzt.
War es ein Fehler, ihm den Deutschen Buchpreis nicht zu geben, Jörg Margenau?
Man, Juries sind Juries und entscheiden, wie sie entscheiden. Ich würde sagen, in 10 Jahren wird man sicher noch über Clemens Mayer reden. Und über Hefter weiß ich nicht, ob man das noch tun wird. Clemens Mayer ist ein Roman, der, finde ich, also wirklich epochal ist und der meilenweit über den meisten Büchern, die gegenwärtig geschrieben werden, steht. Und insofern hätte er diesen Preis nicht nur kriegen können, sondern eigentlich auch kriegen müssen, ja.
Also ich glaube auch, das ist wohlfeil und auch irgendwie zweifelhaft, von außen Juryentscheidungen zu kommentieren. Man müsste dann alle Bücher kennen. Aber ich glaube, eine Jury braucht schon gute Gründe, einem solchen Buch den Preis nicht zu geben.
Das sehe ich auch so. Aus meiner Sicht hätte die Projektoren den Deutschen Buchpreis sehr verdient. Aber ich weiß auch, dass Jurys aus Menschen bestehen und dass solche Entscheide zufällig sind. Reden wir in 10 Jahren nochmals.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Die Projektoren von Clemens Mayer erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste war heute zu Gast Martina Leubli, Daniela Striegel und Jörg Margenau. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.